Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Professor Clemens Fuest ist Volkswirtschaftler. Er ist seit 4,5 Jahren der Chef des Münchner IFO-Instituts. Heute Vormittag ist er bei uns. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen.
Gestern waren Sie noch in München und haben die gute Botschaft überbracht. Der IFO-Geschäftsklima-Index hat sich aufgehellt. Wie wichtig in der Einschätzung ist diese Nachricht?
Das ist schon wichtig. Wir hatten ja wirklich einen massiven Absturz im März, im April, einen historischen Absturz. Und jetzt haben wir einige Monate, in denen sich das aufgehellt hat, vor allem bei der Erwartungskomponente. Wir stellen ja immer zwei Fragen, was erwarten die Firmen und was ist die aktuelle Lage? Und bei den Erwartungen hat sich das relativ schnell aufgehellt. Das ist auch kein Wunder. Wenn man im Keller ist, dann kann es ja eigentlich nur nach oben gehen. Ja. Aber jetzt ist auch die Lageverbesserung da. Wir haben jetzt etwa die Hälfte des Absturzes aufgeholt. In der Krise, wir sind also noch nicht über den Berg, aber es ist eine klare Stabilisierung da.
Wie viele Firmen und Geschäfte befragen Sie da?
Wir kriegen 9000 Antworten, teilweise mehrere aus Unternehmen, aber wir haben wirklich die deutsche Wirtschaft damit sehr gut abgebildet.
Bedeutet, das ist einigermaßen repräsentativ, wenn festgestellt wird, wir haben jetzt 92,6 Punkte. Was bedeuten 92,6 Punkte?
Ja, das ist eine Indexzahl, das wird also verglichen mit 100 im Jahr 2015. Aber wichtiger ist, wenn man sich so das letzte Jahr anschaut, wie ist die Veränderung des Index? Und wenn man eben einen starken Absturz hat, wir hatten also einen Absturz in die 70er-Werte und dann jetzt wieder eine starke Zunahme, dann kann man sagen, es läuft ganz gut. Aber wir sind von der Situation vor der Krise schon noch entfernt.
Das Statistische Bundesamt hat dieser Tage auch eine Zahl genannt. Der Corona-bedingte Wirtschaftseinbruch läge bei knapp 10%. Ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht?
Ja, das war in gewisser Weise eine gute Nachricht, aber man muss sehen, das bezog sich auf das zweite Quartal 2020, also die Monate April, Mai, Juni. Da war die Wirtschaftsleistung ungefähr 10% niedriger als ein Jahr zuvor oder auch als im ersten Quartal. Das ist ein historischer Einbruch. Die Zahl ist allerdings etwas nach oben revidiert worden. Das kann jetzt wieder nach unten revidieren. Man muss sagen, wenn wir es mit anderen Ländern vergleichen, dann stehen wir da ziemlich gut da. In den USA waren es auch ungefähr 10, aber in Italien, Frankreich eher so um die 15 bis an die 20, in Großbritannien sogar wirklich 20% Einbruch. Man kann sagen, schlimmer Einbruch, aber es hätte schlimmer kommen können.
Möglicherweise hat die Politik da ja auch ihren Beitrag dazu geleistet. Was halten Sie aktuell von der Meldung, dass die Große Koalition beschlossen hat, das Kurzarbeitergeld zu verlängern?
Ich habe dafür ein gewisses Verständnis, aber mir kommt das zu früh. Wir müssen ja sehen, derzeit läuft das Kurzarbeitergeld ja noch bis März. Also für die, die in der Krise dann das bekommen haben und damit angefangen haben, da läuft das noch weiter bis März 2021. Und jetzt zu sagen, dass läuft um 12 Monate weiter, wie gefordert wurde. Jetzt hat man sich geeinigt, okay, maximal bis Ende 2021, also nicht ganz weitere 12 Monate. Das ist sehr viel und das ist dann ja auch das Signal an Firmen, der Staat kümmert sich drum, ihr müsst euch nicht kümmern. Und das halte ich für problematisch. Es ist richtig, das Kurzarbeitergeld ist gut, um eine kurze Krise zu überbrücken, aber klar muss auch die Botschaft sein, ihr müsst euch anstrengen, eure Probleme zu lösen und nicht alle Arbeitsplätze, damit müssen wir leben, werden nach der Krise erhalten bleiben und es muss einen Strukturwandel geben und da hilft das Kurzarbeitergeld nicht.
Herr Fuest, wie retten wir unsere Wirtschaft?
Ja, wir haben am Anfang stark darauf gesetzt, das auszugleichen, was die Finanzmärkte nicht mehr leisten. Das heißt, Kredite zu geben an die Firmen. Da ist der Staat stark eingesprungen. Dann in der nächsten Phase haben wir jetzt Konjunkturprogramme verabschiedet, die Mehrwertsteuersenkung und all diese Dinge. Das sind Sachen, die hat der Staat gemacht. Naja, und dann passen sich natürlich die Unternehmen selbst an. Wir haben viele Unternehmen, die innovativ sind, die sich anpassen, die versuchen, auch Chancen zu nutzen, die sich in dieser Krise geben und die sich damit retten. Natürlich ist die Wirtschaft auch sehr ungleich betroffen. Es gibt einige Unternehmen, da geht das von selbst, weil die sogar einen Nachfragezuwachs haben. Bei denen boomen die Geschäfte regelrecht. Die Krise hat die Wirtschaft also sehr ungleich getroffen.
Aber es gibt, weil Sie es gerade angesprochen haben, natürlich auch Branchen, die leiden schon heftigst bis heute unter dieser Corona-Geschichte. Also der Tourismus, die Gastronomie, das Hotelgewerbe, die Luftfahrt. Wie wollen Sie denen, wenn keine neuen Geschäfte am Horizont auftauchen, Zuversicht geben?
Ja, das ist sehr schwierig. Auch diese Branchen lernen natürlich mit der Situation umzugehen, aber das ist eben viel schwieriger als in anderen Bereichen. Wenn man in einem Restaurant nur die Hälfte der Tische hat, aber die Küche trotzdem betreiben muss, dann kann man das unter Umständen gar nicht wirtschaftlich schaffen. Also da haben wir große Probleme. Das geht auch über die Gastronomie hinaus, wenn wir mal an das ganze Messewesen denken, wenn wir an die Künstler denken, an Menschen, die Konzerte geben, Theatervorstellungen, all das liegt da nieder. Da gibt's auch kreative Ansätze. Viele versuchen das dann über das Internet, aber das kann die entfallenden Einkommen nicht ersetzen. Insofern haben wir hier wahrscheinlich eine längere Durststrecke und in bestimmten Bereichen tatsächlich auch eine Schrumpfung. Das ist ja eine der Schwierigkeiten, vor der wir stehen. Wir wissen nicht so genau, was in diesen Branchen eigentlich dann nach der Krise nachhaltig noch gefragt wird, vorhanden wird. Viele sagen ja, es wird weniger gereist, also braucht man vielleicht dauerhaft weniger Hotels, dauerhaft weniger Flugzeuge. Da das richtige Maß zu finden an Schützen, Erhalten und Umstrukturieren ist schwierig.
Es gibt ja zwei Schlüsselbranchen in Deutschland, die Automobilindustrie und der Maschinenbau. Wie sind die bislang durch diese Krise gekommen und wie sehen deren Perspektiven aus?
Der Automobilindustrie ging es schon vor der Krise schlecht und der Absatz lief nicht gut. Wir wissen alle, dass es den Strukturwandel gibt Richtung Elektro. Wir hatten den Dieselskandal, wir hatten Probleme mit Zulassungen, da läuft es schlecht. Die Automobilindustrie war ja zu während des Shutdown. Jetzt geht das wieder. Wir hatten im Juli sogar viele Zulassungen. Da gibt es also einen gewissen Nachholeffekt. Und dem Auto könnte helfen, dass derzeit Autos natürlich gefragt sind, weil die Leute nicht mit der S-Bahn fahren wollen. Es gibt Angst, sich anzustecken. Da sagen viele, ich fahre lieber mit dem Auto. Also das kann die Autoindustrie stabilisieren, aber der Strukturwandel geht weiter. Im Maschinenbau haben wir in der Krise auch einen starken Einbruch gehabt. Und der Maschinenbau gehört zu den Branchen, die auch immer noch ziemlich schlecht dastehen, nicht gut ausgelastet sind und schwer aus der Krise herauskommen. Das hängt damit zusammen, dass viele Unternehmen einfach abwarten, bevor sie neu investieren und schauen, sind wir schon über den Berg oder kommt die Krise nochmal zurück im Herbst? Und das trifft den Maschinenbau sehr hart.
Wir hatten diesen Lockdown Mitte März in Sachen Corona. Im Nachhinein richtige und wichtige Entscheidung?
Aus meiner Sicht richtige Entscheidung, insbesondere damals, wo man ja doch nur begrenzte Informationen hat darüber, wie gefährlich ist dieses Virus wirklich, wie schnell verbreitet sich das. Also es war damals auf jeden Fall die richtige Entscheidung, ich glaube aber auch im Rückblick.
Obwohl die Wirtschaft massiv betroffen war, obwohl es Kollateralschäden gegeben hat, obwohl beispielsweise Tausende von Krebsoperationen verschoben werden mussten?
Ja, das waren hohe Kosten. Man muss aber sehen, was die Wirtschaft angeht. Es ist nicht so, dass die Wirtschaft großartig gelaufen wäre, wenn man den Shutdown nicht verordnet hätte. Man muss wissen, dieser Shutdown war vielfach eine Entscheidung der Menschen selbst. Man wollte nicht mehr ins Restaurant gehen, aus Angst vor der Ansteckung. Das heißt, es ist nicht wirklich ein Widerspruch hier zwischen Wirtschaft und Gesundheit, in dem Sinne, dass man sagen könnte, für die Wirtschaft wäre es besser gewesen, einfach aufzumachen, wenn das Virus sich weiter verbreitet hätte. Das wäre noch schlimmer gewesen für die Wirtschaft. Aber es gibt natürlich Kosten, auch im medizinischen Bereich, ausbleibende Operationen. Deshalb ist es umgekehrt auch falsch zu sagen, Gesundheit erfordert zur Not einen grenzenlosen und Shutdown ohne Ende. Also diese Extrempositionen sind, meine ich, beide falsch.
Waren diese Milliardenhilfen des Staates und die damit zunehmende Staatsverschuldung auch das richtige Rezept?
Aus meiner Sicht waren vor allem die Hilfen in Form von Krediten für Firmen ganz wichtig. Das ist ja kein Geld, das der Staat verliert. Da wird es auch Verluste geben, aber das meiste kommt ja hoffentlich zurück. Und in so einer Krise fallen eben Banken, andere Kreditgeber aus. Da tritt der Staat in die Bresche und kann sich dann später wieder zurückziehen. Das war gut. Es war auch richtig, Überbrückungshilfen zu geben für Selbstständige und für Firmen. Auch das Kurzarbeitergeld war richtig in dieser akuten Krise. Sonst kommt es ja zu Insolvenzen, zu sehr hohen Kosten und die brauchen wir nicht, weil wir wissen, die meisten Firmen werden das ja überleben.
Wenn Sie die Banken ansprechen, hat sich durch Corona deren eh schon schwierige Situation verschlechtert?
Mit Sicherheit. Die Belasten werden wir auch noch sehen. Wir haben ja die Insolvenzen ausgesetzt. Jetzt erstmal die Pflicht, Insolvenz anzumelden für Firmen, die durch Corona in Schwierigkeiten geraten, ausgesetzt. Aber die Probleme sind ja nicht aus der Welt. Das heißt, es kommt noch einiges auf die Banken zu. Immerhin, anders als bei der Finanzkrise, ist die Krise dieses Mal nicht von den Banken ausgegangen, sondern sie sind gewissermaßen auch Opfer. Aber Lasten müssen die natürlich tragen.
Können die sich neue Geschäftsfelder eigentlich für die Zukunft erschließen oder müssen sie sich mit dem begnügen, was noch da ist?
Die Banken verlieren in der Tat Geschäftsfelder, weil viele Finanzdienstleistungen heute auch über das Internet angeboten werden von ganz neuen Unternehmen. Das traditionelle Bankgeschäft geht da zurück. Die Bankfiliale im Dorf braucht man heute häufig nicht mehr. Das hat sich beschleunigt durch Corona, weil die früher zum Beispiel noch kein Online-Banking gemacht haben, die haben es jetzt wahrscheinlich gelernt und werden auch dabei bleiben. So wie andere Unternehmen auch müssen Banken sich an den Wandel anpassen. Aber Geld anlegen wird man auch in Zukunft. Und wenn die Banken müssen sich so aufstellen, dass sie das tun, was die Kunden brauchen.
Eins noch, was die Banken angeht. Heute Morgen habe ich eine Meldung gelesen, wo ich gedacht habe, kann nicht sein. Also habe ich sie zweimal gelesen. Wirecard hatte vor, die Deutsche Bank zu übernehmen.
Das muss ich sagen, höre ich zum ersten Mal. Das ist erstaunlich, aber die Deutsche Bank hatte ja große Probleme und man weiß ja heute, dass nichts verrückt genug war, als dass es bei Wirecard nicht passieren konnte.
Aber wir erinnern uns, Porsche wollte irgendwann auch mal VW übernehmen.
Genau, wie es ausgegangen ist, wissen wir ja. Nicht ganz so schlimm wie bei Wirecard.
Deutschland in Zeiten von Corona im weltweiten Vergleich. Wo stehen wir?
Deutschland ist relativ glimpflich bislang durch die Krise gekommen. Der wirtschaftliche Einbruch war eher niedriger als in vergleichbaren Ländern. Insofern stehen wir bislang ganz gut da. Gleichzeitig müssen wir sehen, dass wir eben sehr stark mit dem Rest der Welt verbunden sind. Insofern hilft es uns nur bedingt, wenn es binnenwirtschaftlich gut läuft. Ja. Wir sind eben sehr stark exportabhängig.
Wenn wir in ein Land gucken, das Sie persönlich sehr gut kennen, weil Sie 5 Jahre dort gelebt haben, Großbritannien, was fällt Ihnen da ein?
Ja, in Großbritannien sind die Probleme viel größer. Der wirtschaftliche Einbruch war deutlich größer, im zweiten Quartal fast doppelt so hoch wie bei uns. Das hat auch damit zu tun, dass der Shutdown dort etwas später kam. Aber das Land steht vor großen Herausforderungen. Unwägbarkeiten durch den Brexit, das wird die Wirtschaftsentwicklung belasten, tut das vielleicht heute schon. Und auch Zweifel über die politische Führung, die ja doch einen ziemlichen Schlingerkurs hingelegt hat, Boris Johnson, in dieser Krise. Also das Land ist sicher verunsichert.
Könnten Sie sich vorstellen, dass die Kombination Brexit und Corona dazu führt, dass es den großen wirtschaftlichen Crash in England geben wird?
Ich würde nicht mit einem wirtschaftlichen Crash rechnen, eher mit einer schleppenden Entwicklung. Wir haben seit längerer Zeit in Großbritannien eine unbefriedigende Wirtschaftsentwicklung. Zwar hohe Beschäftigung, aber sehr niedrige Löhne, eine schlechte Produktivitätsentwicklung. Und jetzt ist es so, dass viele große Firmen, die dort für den europäischen Binnenmarkt produzieren, erwägen, ihre Produktion zu verlegen oder sie zumindest nicht ausbauen. Ja. All das sind keine guten Aussichten.
Die USA haben aktuell zwei gewaltige Probleme. Sehr hohe Corona-Todeszahlen zum einen, zum anderen massive wirtschaftliche Probleme. Was bedeutet das für die Zukunft und für die Präsidentschaftswahl im November?
Wenn das Land nicht aus der Wirtschaftskrise herauskommt, wird es für Trump sehr schwierig, die Wahlen zu gewinnen. Er hat sowieso viele Gegner. Insofern wäre es sehr erstaunlich, wenn er diese Wahl überstehen würde. Aber man weiß nie, was passiert im Herbst. Es gibt ja viele Unwägbarkeiten. Wie entwickelt Biden sich als Kandidat? Und wie ist eben die Wirtschaftsentwicklung, wenn Trump glaubwürdig machen kann, dass die Krise überwunden ist? Er sagt jetzt schon, es entstehen wieder Arbeitsplätze und so weiter. Dann kann sich das Ganze auch nochmal drehen.
Aber eine Prognose wagen Sie nicht vor dem Hintergrund dessen, dass wir mal vor 3,5 Jahren ins Bett gegangen sind und am anderen Tag ist es ganz anders gekommen, als alle gedacht haben.
Man kann Überraschungen erleben. Es kommt ja wirklich auf die Swing States an, manchmal auf alle Wähler in den USA letztlich. Also es kann da große Überraschungen geben. Trotzdem würde ich in dem Fall sagen, wenn ich es prognostizieren müsste, würde ich eindeutig sagen, Biden wird gewinnen.
Wenn wir uns an die Finanzkrise 2008, 2009 zurückerinnern, war es, glaube ich, so, dass China plötzlich zum Wirtschaftsmotor der Welt wurde. Wird das dieses Mal wieder passieren?
Richtig, in der Finanzkrise hat die chinesische Regierung sich entschlossen, ein riesiges Konjunkturprogramm durchzuführen und im Ergebnis ist das Wachstum dann in dem Jahr kaum gesunken. in China. Und die Nachfrage nach ausländischen Produkten ist stark angestiegen, sodass Exporte, die aus Deutschland nicht mehr in Europa verkauft werden konnten oder den USA, stärker nach China gingen. Das wird dieses Mal deutlich schwerer. Auch in China sinkt die Wirtschaftsleistung, obwohl das Land sich ja nach den offiziellen Zahlen jedenfalls ziemlich gut erholt hat. Auch die Exporte laufen wieder ganz ordentlich. Aber diese Lokomotivfunktion wird China dieses Jahr in dieser Krise nicht übernehmen können. Auch da wird das Wachstum deutlich zurückgehen.
Unser Gast heute Vormittag ist Professor Clemens Fuest, zum einen Chef des Münchner IFO-Instituts, zum anderen insofern ein echter 68er, weil?
Ja, geboren 1968 im August.
In Münster?
In Münster.
Und dann in der Nähe von Münster groß geworden. Abitur haben Sie wo gemacht?
In Geseke, das ist eine Stadt in der Nähe von Paderborn.
Okay. Da war zu einem relativ frühen Zeitpunkt für Sie klar, Sie gehen in Richtung Volkswirtschaftslehre, oder hat sich das erst später so rausgebildet?
Ja, schon so in meiner Schulzeit. Ich habe mich für Geschichte, Sozialwissenschaft interessiert und eben auch für Wirtschaft. Und dann habe ich mich entschieden, Wirtschaft zu studieren. Meine Eltern sind ja Lehrer, da überlegt man natürlich auch, soll ich nicht Lehrer werden? Aber es gab damals eine hohe Lehrerarbeitslosigkeit. Das fiel also aus. Und Wirtschaft fand ich interessant und da habe ich gedacht, da kann man auch hinterher seine Brötchen verdienen.
Dann habe ich das. So ist es ja auch gekommen. Studium in Bochum und in Mannheim, Promotion in Köln.
Ja.
Habilitation in München und dann der Ausflug nach England.
Genau, also ich bin ja dann erst zurück nach Köln gegangen, hatte da meinen ersten Lehrstuhl und bin dann 2008 nach Oxford gegangen.
Was haben Sie in Oxford gemacht?
Ich hatte in Oxford auch eine Professur. Ich habe da ein Institut geleitet, das sich mit Steuerpolitik beschäftigt, vor allem Unternehmensbesteuerung. Und ja, das war ganz großartig. Es war natürlich auch eine spannende Zeit, gerade als ich nach Oxford ging, brach die Finanzkrise aus. Und die traf ja Großbritannien besonders. Die traf auch Oxford. Ich kann mich erinnern, dass an unserem College, die Colleges in Oxford, das sind ja uralte Institutionen, dann die Diskussion losging, was bedeutet das für uns. Der Schatzmeister sagte damals, ach Leute, es gibt Jahrhunderte, die laufen besser und Jahrhunderte, die laufen schlechter. Da habe ich gedacht, okay, es sind andere Perspektiven. Aber London war natürlich stark betroffen und das war eine interessante Zeit.
Was haben Sie aus diesen 5 Jahren England mit nach Deutschland dann zurückgenommen?
Ich habe natürlich England gut kennengelernt und Oxford ist so international, dass eben auch aus vielen anderen Ländern Wissenschaftler da sind. Für mich war eine interessante Erfahrung, Ausländer zu sein, auch die Nachteile, die man hat als Ausländer, allein durch die Sprache zu erleben, das war für mich spannend, aber auch Deutschland von außen zu sehen.
Ja.
Ich habe Deutschland auch mehr schätzen gelernt in dieser Zeit im Ausland. Als ich zurückkam, habe ich gedacht, Mensch, sei ich gar nicht so schlecht, hier in Deutschland zu leben, so schön England ist. Ich mag das Land sehr, es ist mir nicht leid gefallen, wieder wegzugehen, das war auch gar nicht mein Plan. Nach 5 Jahren, aber ich habe auch Deutschland wieder mehr schätzen gelernt.
Dann ein paar Jahre in Mannheim als Präsident des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung. Mhm. Spannende Jahre?
Das waren sehr spannende Jahre. Ich bin damals aus Oxford dann nach Deutschland wieder gegangen, weil ich doch erlebt habe in der Finanzkrise und auch in der europäischen Verschuldungskrise, dass ich in Deutschland vielleicht auch mehr bewegen kann als in Großbritannien durch auch meine Beteiligung an der wirtschaftspolitischen Diskussion. Ich fand das sehr spannend. Ich fand es auch spannend, als Aufgabe ein Wirtschaftsforschungsinstitut zu führen, das Institut in Oxford. Das hatte 15 Leute und am ZDW waren es 200. Das ist eine ganz andere Aufgabe, ist auch eine Managementaufgabe, also was dazuzulernen, das hat mir auch gut gefallen.
Sie haben sich mit dem Wechsel von Mannheim nach München nicht ganz leicht getan. Jetzt im Rückblick, war es trotzdem die richtige Entscheidung, nach München zu gehen?
Also es war für mich die richtige Entscheidung. Es ist mir sehr schwer gefallen, weil das ZEW ein großartiges Institut ist und wir dort eine tolle Mannschaft hatten.
In Mannheim?
In Mannheim. Ich habe gerne gearbeitet da, auch mit den Kollegen an der Universität. Es ist mir schwer gefallen zu wechseln, aber ich hatte doch enge Verbindungen, private nach München und auch beruflich. Ich habe ja in München habilitiert. Und einer der Betreuer meiner Habilitation war Hans-Werner Sinn. Und das IFO-Institut ist eben doch ein besonderes Institut. Es hat ein internationales Netzwerk mit 1500 Wissenschaftlern. Es hat eben den IFO-Index, über den haben wir schon gesprochen. Es hat dadurch Zugang zu ganz hervorragenden Wirtschaftsdaten. Das war für mich sehr reizvoll.
Dazu kommt, dass Sie dann vielleicht sogar in verstärktem Umfang auch beratend tätig wurden für die Bundesregierung beispielsweise. Sie haben ein ums andere Mal auch eine Frau erlebt, die jetzt seit fast 15 Jahren die Bundeskanzlerin ist. Wie erleben Sie, wie haben Sie Angela Merkel erlebt?
Angela Merkel ist sicherlich eine Politikerin, die eine ganz beeindruckende Gabe hat, Probleme zu analysieren und zu verstehen. Also wenn man sie hört, muss man beeindruckt sein darüber, wie sie die Dinge durchschaut und einordnet. Gleichzeitig haben ja viele bei ihr vermisst, eine gewisse ein Vorgeben von Richtungen. Ich würde es vielleicht nicht Führungsstärke nennen, aber viele haben bei ihr darauf gewartet, dass sie Richtung vorgibt. Und was sie tut, ist etwas, was auch vorangehende Bundeskanzler immer wieder gemacht haben. Eher abwarten, wie Diskussionen laufen und dann sehr, sehr überlegt Positionen einnehmen. Aber das wirkt dann eher wie etwas von, manchmal wird es genannt, führen von hinten. Das heißt, das Ganze wirkt auch häufig sehr, sehr taktisch. Der eine Fall, in dem sie mal den Eindruck erweckt hat, voranzugehen in der Migrationskrise, das Öffnen der Grenzen, da ist sie dann sehr kritisiert worden.
Naja, sie hat auch mal gesagt, die Kernkraft wird abgeknipst und sie hat auch mal gesagt, die Wehrpflicht wird in Zukunft nicht mehr so stark
sein. Ja, beim Abknipsen der Kernkraft hatte man den Eindruck, dass sie sich da stark nach Meinungsumfragen richtete und dass das eher ein machtstrategischer Zug war, damals ja auch im Vorfeld der Wahlen hier in Baden-Württemberg. Das ist ja dann doch auch daneben gegangen. Was das Ergebnis für die CDU angeht. Also da hatte man eher den Eindruck, dass das Dinge sind, bei denen sie Meinungsumfragen folgt. Anders als eben in der Migrationskrise. Da war die Mehrheit der Bevölkerung sicherlich nicht auf ihrer
Seite. Was Meinungsumfragen angeht, da stehen Politiker ja aus vielerlei Gründen nicht besonders gut da. Politiker-Bashing ist durchaus angesagt. Denen wird unterstellt, dass sie nur an sich selbst denken und sich die eigenen Taschen füllen. Wie haben Sie Politiker erlebt?
Ja, ich erlebe bei Politikern vor allem ein ungeheures Arbeitspensum, eine ungeheure Belastung, die ich teilweise auch schwierig finde. Man muss sich auch fragen, wenn man 3 Tage lang Tag und Nacht verhandelt hat, wieso man dann eigentlich noch abgewogene Entscheidungen treffen. Bei der Mehrheit der Politiker habe ich schon den Eindruck, dass die ernsthaft bemüht sind, etwas fürs Land zu tun. Denn diesen Weg auf sich zu nehmen, ist nicht einfach. Insofern bin ich kein Freund des Politiker-Bashing. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir auch künftig noch Leute dafür gewinnen, diesen Job zu tun, die vielleicht auch andere Möglichkeiten haben. Wir wollen ja nicht nur Leute da haben, die ihr ganzes Leben lang nur Politik gemacht haben, sondern auch Leute mit anderen Berufserfahrungen.
Und wenn wir in andere Länder gucken, wie die mit ihren Corona-Problemen umgegangen sind, da haben wir es vielleicht unterm Strich jedenfalls nicht ganz schlecht getroffen.
Ja, das ist ganz gut gemacht worden in Deutschland, finde ich auch.
Wie wir unsere Wirtschaft retten, Untertitel Der Weg aus der Corona-Krise, Autor des Buches Professor Clemens Fuest, der Chef des Münchner IFO-Instituts. Heute Vormittag ist er bei uns. Wir haben vorhin, Herr Fuest, versucht, eine Bestandsaufnahme zu machen, wie die deutsche Wirtschaft dasteht Ende August, wenn wir den berühmten Blick in die Glaskugel zumindest versuchen. Prognostiziert wurde immer mal wieder eine Pleitewelle für den Herbst und für den Winter. Wird es die geben?
Ich würde damit rechnen, dass die Insolvenzen zunehmen. Eine regelrechte Pleitewelle muss es nicht geben. Viel wird natürlich davon abhängen, wie man die gesetzlichen Regelungen weiterführt. Wir haben ja die Pflicht zur Insolvenzanmeldung für den Fall, dass man krisenbedingt Probleme hat, jetzt erstmal ausgesetzt. Ich halte das auch für richtig. Aber wir haben ja jetzt die Debatte, sollen wir das Ganze verlängern? Wie lange machen wir das? Die Probleme kann man natürlich durch Aussetzen von Insolvenzregeln nicht aus der Welt schaffen. Ich denke, wir haben in den problematischen Sektoren schon eine Reihe von Pleiten noch vor uns.
Sehen Sie die Gefahr, dass es einen zweiten Lockdown geben wird?
Die Gefahr ist bestimmt da. Erwarten tue ich ihn nicht. Ich denke, dass wir es schon hinkriegen werden, die Ausbrüche regional einzugrenzen und einen flächenden Lockdown zu vermeiden. Das wäre auch wichtig für die Wirtschaftsentwicklung, sonst kann es wirklich nochmal kritisch werden.
Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass die Staatsverschuldung nicht nur in Deutschland, in vielen anderen Ländern auch sehr nach oben geht. Bedeutet, die Notenbanken werden die Zinsen niedrig halten müssen, weil uns sonst alles um die Ohren fliegt?
Die Zinsen werden nicht allein von den Notenbanken gemacht, aber die tragen dazu bei und die werden die natürlich niedrig halten, solange sie können. Das kann man auch machen, solange es keine Inflation gibt. Da haben die Notenbanken sehr viele Spielräume, nur sobald, wenn Inflation kommen würde, dann wäre das beendet. Das wäre ein gefährliches Szenario.
Sehen Sie am Horizont die Inflation?
Ich halte es nicht für wahrscheinlich, dass wir Inflation bekommen. Ganz ausschließen kann man auch das nicht. Wenn, könnte die kommen, dadurch, dass Kosten steigen, auch durch diese Corona-Hygienemaßnahmen. Dadurch sinkt die Produktivität, also das, was Unternehmen produzieren können. Die Kosten steigen und das könnte für einen Inflationsdruck sorgen. Dem steht allerdings entgegen, dass die Löhne sich wahrscheinlich eher mau entwickeln werden. Und insofern ist zumindest kurzfristig nicht so klar, woher der Inflationsdruck kommt.
Wobei aktuell die Gewerkschaften ja schon harte Verhandlungen angekündigt haben.
Ja, genau. Das gehört ja auch dazu, dass man als Gewerkschaftsboss nicht schon selbst Lohnzurückhaltung fordert. Aber ich denke, da wird man schon kompromissbereit sein.
Sehen Sie den Euro in Gefahr?
Ich sehe den Euro vor Spannungen, weil es eben eine Währungsunion ist, die doch eben nicht einen Staat hat, sondern eine Währungsunion mehrerer Staaten. Das ist ein schwieriges, fragiles Konstrukt. Ich glaube aber nicht, dass er auseinanderfallen wird. Nur die hohen Schulden und wirtschaftlichen Probleme einiger Mitgliedstaaten, die werden uns noch ziemlich auf die Füße fallen.
Mitte März lag der DAX irgendwann bei 8.500 Punkten und viele haben gedacht, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Jetzt steht der DAX jenseits von 13.000 Punkten. Warum?
Die Erwartung steckt da einmal drin, dass die Krise doch größtenteils überwunden ist. Ob das zutrifft, werden wir sehen. Aber dann sind es natürlich auch die Notenbanken. Wenn die Notenbanken den Markt für Staatsanleihen leer kaufen, sagen viele, ja, wo soll ich mein Geld jetzt noch anlegen? Und dann sind es eben Aktien.
Wirtschaftsminister Altmaier hat im Zusammenhang mit Corona gesagt, es sollte kein deutsches Unternehmen pleite gehen. Mich hat es ein bisschen an die Zusage erinnert, die Steinbrück Jahre zuvor den deutschen Sparern gegeben hat. Sie auch?
Ja, der Unterschied war vielleicht, dass Steinbrück vor allem einen Run auf die Banken verhindern wollte, also eine Art Panik. Mhm. Während das bei Altmaier habe ich das eher verstanden, weniger als eine Prognose, als
das Prinzip als Hoffnung.
Genau, als ein Wunsch, also sozusagen das Ziel seiner Politik, das ist ja ehrenwert, aber ich denke auch er wusste, es kann nicht darum gehen, jegliche Insolvenz auszuschalten, sondern die Insolvenzen zu begrenzen.
Wie macht Altmaier seinen Job als Wirtschaftsminister und wie macht Scholz seinen Job als Finanzminister? Wie würden Sie das sehen?
Ja, der Wirtschaftsminister hat vielleicht das Problem, dass er vor allem durch Konzepte und Intellektuelles wirken muss. Er hat ja nicht die direkten Kompetenzen, die der Finanzminister hat. Und ich denke, Altmaier hat mit der Industriepolitik Akzente gesetzt. Das fing etwas rumpelig an. Also das erste Konzept, das auf dem Tisch lag, das war vielleicht etwas unausgegoren, um es mal vorsichtig zu sagen. Es ist aber dann nachgebessert worden. Und das gesamte Ergebnis stimmte dann. Da wurde auch der Mittelstand gut berücksichtigt. Scholz ist natürlich mit seinem Finanzministerium stärker direkt an den Entscheidungen und da muss man sagen, insbesondere die konzeptionelle Arbeit im Rahmen der Krise, das war schon ziemlich überzeugend.
Morgen sprechen die Ministerpräsidenten der Bundesländer mit der Bundeskanzlerin. Haben Sie die Hoffnung, dass man diesen föderalen Corona-Flickenteppich, den es ja nun in vielerlei Hinsicht inzwischen gibt, dass man den ein bisschen begradigt?
Ja, man muss zusammenarbeiten. Ich würde den Flickenteppich aber nicht so negativ sehen, wie er oft gesehen wird. Da wir nicht so genau wissen, was eigentlich richtige Politik in der Krise ist, ist es gar nicht so schlecht, dass die Bundesländer versuchen, verschiedene Wege zu gehen. Denn man kann dann etwas daraus lernen. Also wenn wir in einem Bundesland dann bei einer bestimmten Politik Fehlentwicklung haben, dann können wir es vergleichen mit der Politik anderer Länder. Wenn alle, also viele, die sich über Flickenteppich beschweren, denken, wenn alle das Gleiche machen, marschieren die in die richtige Richtung. Es kann aber auch sein, dass alle geschlossen in die falsche Richtung marschieren. Und vor dem Hintergrund, denke ich, ist schon eine Stärke des Föderalismus, dass nicht alle das Gleiche tun.
Welchen Weg wird die Wirtschaft in Deutschland gehen, angesichts der Corona-Pandemie und auch im Hinblick, wenn es irgendwann mal hoffentlich vorbei ist, werden wir weniger Wachstum bekommen, weil wir weniger Tourismus haben, weniger Export?
Wir werden eine Zeit brauchen, bis wir uns erholen und werden auch weniger Wachstum haben. Aber auf mittlere Sicht haben wir schon die Chance, zu alten Verhältnissen zurückzukehren. Wir müssen ja sehen, es gibt weltweit viele Länder, die auf dem Weg der Industrialisierung immer noch sind. Und die deutschen Unternehmen sind ja, wenn man so will, Ausrüster der Fabriken der Welt. Auch die Nachfrage nach Autos wird sich nicht schlecht entwickeln, sondern es wird immer mehr Menschen auf der Welt geben, die ein Auto fahren wollen, ein umweltschonendes Auto. Wenn die deutsche Autoindustrie es also schafft, den Strukturwandel zu schaffen, hinzukriegen und dort erfolgreich zu sein, dann kann es auch gutes Wachstum in Deutschland geben. Davon bin ich überzeugt. Wir haben ja übrigens auch sehr viele andere Unternehmen, die innovativ sind, die vielen Hidden Champions in Deutschland. Also das Potenzial ist durchaus da.
Wird ganz zum Schluss gefragt, am Ende von Corona die Schere zwischen Arm und Reich global gesehen weiter auseinandergehen?
Das ist zu befürchten. Es werden zwar viele große Vermögen auch vernichtet jetzt in der Krise, weil Unternehmen pleite gehen. Aber was mir Gedanken macht, ist, dass jetzt durch Schulausfälle die eher bildungsfernen Schichten stark getroffen werden. Und gerade diese Menschen, die es ohnehin schon schwer haben im Berufsleben, die werden größere Probleme kommen. Digitalisierung, Strukturwandel, das ist etwas für gut ausgebildete Menschen. Die sind da die Gewinner. Aber wer bildungsfern ist, wird in Probleme kommen. Deshalb müssen wir dagegen steuern.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Danke, Herr.
Eins gehört. SWR1.